Ja, der lebendige Gott möge euer Herz und auch mein Herz berühren, dass wenn wir etwas ja mitbekommen von der Predigt oder auch dann später von Liedern oder vielleicht kommt auch uns etwas in den Sinn, was überhaupt nicht gesagt worden ist, aber Gott kann das auch, ja, dass er euch einfach die Gedanken auch lenkt, dass ihr das auch dann festhaltet. Dass der Teufel nicht das einfach wieder wegnimmt und dann war es so, als wenn nichts gewesen wäre. Das wäre sehr schade. Das möge er euch und auch mir schenken. Ja, wir sind ja im Gang durch dieses Markus-Evangelium. Da sind wir schon in Kapitel 14 angelangt. Und da werden wir heute die Verse 17 bis 31 genauer anschauen. Der Herr Jesus, der steht kurz vor seiner Kreuzigung und da hat er eben mit seinen Jüngern noch dieses Abendmahl gefeiert. Als ich diesen Text so neu gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie mag wohl die Stimmung bei diesen Jüngern gewesen sein, überhaupt die Stimmung da in dem Abendmahlsaal. Und wie muss wohl unser Herr Jesus dies alles vor seinem Opfer erlebt und gewisserweise auch ertragen haben, ja, bis dorthin? Ich stelle mir eben vor, dass der Herr Jesus sich auf dem schwersten Gang seines gesamten Lebens vorbereitet. Ja, wenn man weiß, da muss ich hin, Erika weiß ja auch, sie sollte nach Karlsruhe und dann denkt man ja nicht bloß an dem Tag, wo man losfährt hin, sondern man bereitet sich davor. Und der Herr Jesus hat sich sicherlich auch vorbereitet. Er, der absolut Reine, er wusste, ich gehe dahin und werde mit Sünde und Schuld beladen. Er, so heißt es im Wort Gottes, kannte keine Sünde. Das heißt, er war nie mit Sünde wirklich in Berührung gekommen. Er hat darin gelebt, dass er mit dem Vater in einer wunderschönen Harmonie zusammen war. Und dann wird er mit der Schuld der Welt beladen und die Strafe für diese Schuld wird er bezahlen und vom Vater getrennt sein. Das waren so seine Aussichten. Und die Welt, die schert sich natürlich um Jesus gar nicht. Aber hier seine Jünger, die ihm nachfolgen, die er Freunde nennt, ihr seid meine Freunde, so hat Jesus zu ihnen gesagt, ja. Waren sie denn für ihn ein Lichtblick, ja, bei dem man so sagen konnte, für die lohnt es sich zumindest zu sterben, das alles durchzumachen, für die lohnt es sich. Kurz vor dem Abendmahl in Bethanien hat Maria dem Herrn aus Liebe und Hingabe seine Füße gesalbt und die Jünger meinten, das ist eine ganz schöne Verschwendung gewesen. Ne? Kurz vor dem Passafeier, die ja über das Abendmahl dann übergeht, ja, sollte man ja mit gewaschenen Füßen am Tisch sitzen bzw. liegen. Und diejenigen, die die Fußsalbung an dem Herrn Jesus als Verschwendung angesehen hatten, sind nicht einmal bereit, ihrem Herrn die Füße zu waschen. Solche Gedanken, liebe Geschwister, begleiteten mich, als ich unseren heutigen Text bei der Vorbereitung eben gelesen habe. Was sind das für Leute, die so nah beim Herrn Jesus sind und für die er zuallererst stirbt? Und dann auch, was bin ich selbst für einer, den der Herr Jesus erlöst hat. Ich werde den Bibeltext mit euch in drei Abschnitten betrachten. Dabei geht es einfach um das Vorher, das Während und das Nachher. Und so steigen wir auch dann in die Geschichte ein. Die Jünger sitzen bzw. liegen am Tisch und die für sie peinliche Fußwaschung liegt hinter ihnen. Da heißt es: Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der Nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wer jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Also die Jünger halten hier mit dem Herrn Jesus das Passamahl. Dabei denkt man zusammen an die große Befreiung Gottes, die er den Vorfahren von ihnen, ja, von dem Volk, geschenkt hat. Sie waren ein Sklavenvolk, welches unter der damaligen Weltmacht, es gab keine Macht, die mehr war, die größer war wie Ägypten, ja, die unter der damaligen Weltmacht furchtbar gelitten hat. Der Pharao ließ ihre Kinder töten und tat alles, damit sie als Volk litten. Sie konnten in Ägypten sich nicht mehr entfalten, sondern wurden gezwungen, harte Sklavenarbeit zu verrichten. Man drangsalierte sie mit Peitschen und Schlägen, und niemand auf der ganzen Welt hatte Interesse an ihnen, geschweige denn wollte sie befreien. Niemand. Aber Gott, der ihr Rufen gehört hat, hatte sie mit starker Hand und mit großen und furchterregenden Wundern aus dem Rachen dieser Weltmacht gerissen. Dabei spielte ein Lamm eine ganz entscheidende Rolle. Jedes Kind kannte die Geschichte, die Gott für die Befreiung seines Volkes geboten hat. Er ließ seinem Volk durch Mose sagen, dass jedes Haus, jede Familie ein Schaf aufnehmen soll und an einer bestimmten Nacht soll dieses Schaf geschlachtet und das Blut von ihm an die Türpfosten gestrichen werden. Dann wird der Engel Gottes durch ganz Ägypten gehen und genau das tun, was der Pharao den Juden die ganze Zeit angetan hat. Der Engel wird kommen, um zu töten. In jedem Haus, und zwar in ganz Ägypten, wird es einen Toten geben, den Erstgeborenen. Aber alle Häuser, dort, wo schon gestorben ist, wo es eben schon einen Toten gab, da ging der Engel vorüber. Das Lamm war die Stellvertretung für den Toten in der Familie. Gott hat durch die Stellvertretung die Rettung geschenkt. Und so ist das Passamahl eine gute Vorbereitung auf das Abendmahl, bei dem es auch um eine Stellvertretung geht. Was thematisiert jetzt aber der Herr im Jüngerkreis? Worüber spricht er? Einer von euch, 12, der mit mir zusammen ist, ne, der wird mich verraten. Warum verraten? Bei der religiösen Führung war es schon beschlossen, dass man Jesus töten will. Jesus muss weg. Sie suchten nur nach einer passenden Gelegenheit. Das war dem Herrn sowohl auch seinen Jüngern bekannt. Sie stellten das auch nicht in Frage. Sie sagten nicht, wem sollten wir dich verraten? Sie wussten, worum es geht. Sondern was taten sie? Sie fragten sich selbst. Ich bin's doch nicht, oder doch? Ist das nicht merkwürdig, dass hier die Jünger bei sich selbst die Möglichkeit sehen, den Herrn zu verraten? Wie kann das nur sein? Ich denke, dass sie gerade ihr begangenes Versagen bei der Fußwaschung, dass dies bei ihnen noch sehr tief in den Knochen sitzt. Sie haben sich geschämt, dass niemand unter ihnen aufgestanden ist und hat seinem Herrn die Füße gewaschen. Niemand. Und jetzt diese Aussage des Herrn, einer von euch ist der Verräter. Kann ich es sein? Werde ich es sein? Das war im Herzen der Jünger. Angesichts von Schuld und Versagen werden wir klein und kleinlaut. Wer in sein eigenes Herz wirklich sehen konnte, der sieht, was alles möglich ist. Die Jünger waren erschüttert und stellten die Aussage des Herrn nicht in Frage. Komm, wir sind doch deine Treuen. Sondern sie stellten sich selbst in Frage. Den Hinweis, den der Herr hier gibt, ist nicht dann so eindeutig. Jeder taucht ja sein Brot mit dem Herrn Jesus in die gleiche Schüssel. Was will jetzt aber der Herr damit sagen? Es ist einer, der von meinen Segnungen lebt. Der mit mir gemeinsam das Brot isst, ist einer, ja, mit dem ich Gemeinschaft habe, mit dem ich schon Monate, Jahre lang zusammen bin. Ja, der mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Ja, 5000 Leute wurden satt und er hat mit ausgeteilt. Sie gingen 2 und 2 und wurden losgeschickt, da war der auch dabei. Wir waren dabei, wir haben das alles mitbekommen. Wir haben auch gesehen, wie die Menge oder die Menschen sich auf einmal auch gegen ihn ausgesprochen haben. Wir waren dabei. Und doch einer von ihnen wird mich, so sagt der Herr Jesus, dem Tod ausliefern. Und was sagt der Herr dabei noch? Der Herr Jesus bezeichnet sich hier, wie schon so oft, als den Sohn des Menschen. Und dies ist eine Bezeichnung, von der die Juden wissen, dass der Prophet Daniel diesen Sohn des Menschen als den späteren Weltenherrscher offenbart. Derjenige, der mit dem Vater auf dem Thron sitzt und dessen Reich ewig ist. Der Menschensohn ist ein göttlicher Titel für Jesus Christus. Und er, der Menschensohn, wird dahin gehen, so heißt es hier. Wir wissen, wohin er geht. Er geht ans Kreuz. Die uralte Prophezeiung, ja, die erste Prophezeiung über den Messias, wie in 1. Mose 3, Vers 15 steht, wird sich gleich erfüllen. Aus dem Menschengeschlecht wird einer kommen, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Dabei wird dieser, der Teufel, ja, ihm, demjenigen, der ihm den Kopf zertritt, in die Ferse stechen. Wenn der Herr Jesus am Kreuz die Schuld der Welt bezahlt, hat er damit die Macht dem Teufel genommen über die Menschen. Sie können jetzt frei werden und erleben die Freiheit, wenn sie dann auch an Jesus glauben. Sie kommen heraus aus der Sklaverei des Teufels und werden zu Gottes Kindern und Nachfolger Christi. Dabei, dass dies geschieht, dabei muss der Retter sterben. Kopf zertreten und Ferse stechen gehören zusammen. Aber der Herr überwinde den Stich der Sünde und des Todes. Ja, der Herr Jesus, der Menschensohn, geht dahin. Was sagt er aber über seinen Verräter? Es wäre für jenen besser, wenn er nicht geboren wäre. Als ich über diese Aussagen oder über diesen Ausspruch von Jesus nachgedacht habe, sind mir drei theologische Fragen beantwortet worden. Das möchte ich euch mitteilen. Erstens die Frage: Hat Gott wirklich Menschen vorherbestimmt, dass diese nicht gerettet werden? Bestimmt Gott Menschen für die Hölle? Wenn ja, dann hätte hier ja der Sohn Gottes Kritik am Vater geübt. Ja, denn für seine Geburt konnte Judas ja nichts. Ja, es wäre besser, wenn der nicht geboren wäre. Ja, wer bringt denn Menschen ins Leben? Judas hat doch nicht vor seiner Geburt die Hand gehoben, ich möchte geboren werden. Aber wir alle nicht. Ja? Gott bildet den Menschen im Mutterleib. Dieser Satz, ja, es wäre besser, dass dieser Mensch nicht geboren wird, ja, steht für mich gegen die Vorherbestimmung Gottes, denn Jesus selbst sagt, ja, also dieser Mensch sollte eigentlich, ist er besser für ihn, wenn er nicht geboren wäre. Und Gott hat ihn aber ins Dasein gerufen. Dieser Satz spricht nicht für eine Vorherbestimmung jetzt in die Hölle oder dass Gott alles bestimmt hat. Zweitens, musste Judas denn den Weg des Verrats und dann des Selbstmords gehen? Er hat sich ja später auch umgebracht. Musste er das tun? Ist das quasi in dieser Weise eine Bestimmung? So wie der Sohn freiwillig den Weg zum Kreuz geht, er wird nicht gezwungen. In Philipper Kapitel 2 heißt es, dass der Herr Jesus sich selbst erniedrigte, und zwar erniedrigte er sich selbst bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Der Herr ging den Weg freiwillig. So verrät Judas auch den Herrn Jesus freiwillig. Es war nicht sein Schicksal, dass Judas verraten musste. Aber, und das sehe ich schon, Judas bereitete den Verrat in seinem Herzen vor. Denn er hatte Monate oder vielleicht sogar Jahre die Kasse gehabt. Und er lebte als Dieb. Er griff immer wieder in die Kasse. Und hat sich somit gegenüber der Sünde immunisiert. Und dann war es nur ein weiterer Schritt, den Herrn Jesus zu verraten. Die Sünde hat ihn nämlich immer mehr und mehr beherrscht. Wenn ich nicht die Sünde ablege, Gott um Hilfe bitte, hilf mir, rette mich, wird die Sünde immer stärker ihre Hände um meinen Hals legen und mehr zudrücken. Aber Judas hätte hier in dieser Zeit sagen können, Herr Jesus, rette mich. Er hätte es sagen können bei der Gefangennahme, Jesus, ich habe dich verraten, bitte vergib mir. Oder auch vor seinem Selbstmord. Ach, dort hätte er zu Gott beten können, rette mich. Aber er tat es nicht. Und drittens, nach dem Tod eines Menschen, ist da wirklich alles vorbei, wenn Jesus dies sagt? Ja, wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Es gibt die Vorstellung, dass man nach dem Tod einfach nicht mehr existiert. Also in dem Stadium, ja, ich möchte das Stadium eigentlich mit Anführungsstriche setzen, das wäre das Stadium wie vor der Zeugung und dann der Geburt, eben einfach nichts. Wenn dieser Nichtzustand, also vor der Geburt, besser wäre, dann ist doch nach dem Tod nicht alles vorbei, oder? Dann gibt es doch einen unschönen Ort, an den man nicht leben sollte und leben möchte. Das sagt der Sohn Gottes. Und seinen Aussagen glaube ich. Und ich hoffe, du auch. Und ziehe deine eigenen Konsequenzen daraus. Du bist für dein Handeln selbst verantwortlich. Selbstverantwortlich. Du wirst dich auch dafür vor Gott verantworten. Dabei soll man bedenken, dass es diesen Ort gibt, vor dem der Herr Jesus warnt. Nun, wie geht's weiter? Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Der Herr Jesus wurde sicher nicht durch das liebevolle Verhalten seiner Jünger ihm gegenüber motiviert, ja, den Weg ans Kreuz zu gehen. Will ich mal nicht sagen, ja, dass sie alle so nett waren. Zu sehr waren sie mit sich selbst beschäftigt und auch auf sich selbst ausgerichtet. Ich dachte mir, was könnte denn Jesus in dieser Situation weitergeholfen haben? Geholfen haben, den Weg des Leidens zu gehen. Wisst ihr, weil Jesus von diesem Ort wusste, den er auch Judas hätte ersparen wollen. Direkt Zusammenhang. Der Herr Jesus wusste, dass wenn er nicht geht und Sünde, Tod und Teufel besiegt, dann sind alle Menschen, auch wir, die wir hier sind, ja, alle Menschen für diesen Ort, ja, würden wir da hinkommen. Wir wären verloren für das Reich Gottes. Deine und meine Zukunft wären dann der Feuersee, bei dem wir nicht umkommen können, sondern in dem unsere unvergebene Sünde uns im Angesicht Gottes ewig quälen wird. Und der Herr Jesus nimmt das Brot, bittet um Gottes Segen, bricht es und gibt es ihnen. Das ist jetzt die Situation. Was dachten wohl die Jünger jetzt dabei? Der Herr Jesus, der ja die Passafeier leitet, folgt weiter dem Ritual, das wir schon bei jeder Passafeier hatten. Wir denken an die Geschichte vor knapp 1500 Jahren und das war auch sicher sehr wichtig. Aber wir kennen niemanden, der damals dabei war. Ja, auch unsere Eltern und Großeltern haben niemanden von dieser Generation gekannt. Wir folgen einfach einer guten Tradition, die unser Gott ja auch so bestimmt hat. Was hat wohl der Herr Jesus gedacht, als er das Brot nimmt, dabei um Gottes Segen bittet, es dann durchgebrochen hat und es seinen Jüngern gab? Also bevor er was sagt, vielleicht in dieser Weise: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, der für diese meine Jünger, ja, aber auch für die ganze Welt lebensnotwendig ist. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du mich in der Weise segnest, dass ich weiter den Weg zum Kreuz gehe und dass ich mich brechen lasse, dass ich ja in den Tod gehe und dadurch den Gläubigen zur neuen Lebensspeise werde. Den Gläubigen deswegen, weil sie im Glauben Brot essen. Obwohl sie das Brot jetzt nicht geprüft haben, ob es giftig ist oder nicht, sondern jeder, der isst, glaubt, ja, dass das, was er isst, gut ist. Und dass sie dadurch gestärkt werden und den Weg des neuen Lebens gehen. Und dann sagt der Herr Jesus: Nehmt, esst. Das ist mein Leib. Wie mögen wohl die Jünger da geschaut haben? Das gehört doch jetzt gar nicht mehr zum traditionellen Passa. Was jetzt passiert? Auf einmal spricht der Herr Jesus von sich: Das ist mein Leib, esst ihn. Es geht jetzt auf einmal um die Gegenwart. Und wisst ihr, liebe Geschwister und Freunde, so kann Gott auf einmal reden und in unser Leben eintreten. Wir denken an Dinge, die in der Vergangenheit sind, die irgendwo geschehen sind, und auf einmal wird es mir klar: Mensch, ich bin gemeint, ich, jetzt, heute. Und ich stehe vor einer Entscheidung. Soll ich essen? Soll ich trinken? Wenn es auf einmal nicht mehr um Tradition geht, sondern es wird in meine Gegenwart gesprochen, zu mir wird gesprochen. Mir ist bei diesem Bibelabschnitt aufgefallen, dass die sehr bekannten Aussagen des Herrn, wie sie im Lukas-Evangelium stehen, hier nicht erwähnt werden. Das sagt nämlich der Herr für euch. Der Leib des Herrn Jesus sowie das Blut des Bundes ist für die Jünger gegeben, für euch. Warum erwähnt Markus diesen wichtigen Zusatz nicht? Es scheint so, dass der Jünger zuerst gehört hat, das ist mein Leib. Und dann sollte er sich entscheiden, willst du das? Soll das so sein? Deutlich steht das Passaopfer ihnen noch vor Augen. Und jetzt der Herr Jesus. Er als Opfer für mich? Und die Jünger stimmen dem zu und nehmen. Und dann kann der Herr Jesus auch sagen, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das weiter zu meinem Gedächtnis. So der Lukas-Text. Mit dem Wein bzw. dem Blut ist das genauso. Im Markus-Text heißt es, dass für viele vergossen wird. Willst du, dass es auch für dich vergossen wird? Der Jude wusste, dass mit dem Blut die Sünde vergeben wurde. Und dass beim Bund von Gott mit dem Volk Israel auch Tieropfer geschlachtet wurden. Ja, jedem von Kind auf war klar bei den Juden, jetzt spricht der Herr Jesus von seinem Blut. Und wieder steht man vor der Entscheidung, will ich bei den vielen dabei sein? Und der Kelch geht von Mund zu Mund. Und jeder, der daraus trinkt, bekennt, auch ich möchte dazugehören. Deshalb konnte auch wieder im Lukas-Text stehen, das Blut, das für euch vergossen wird. Es geht also um die Entscheidung des Einzelnen. Soll Jesus durch sein Opfer auch wirklich meine eigenen Sünden vergeben? Bin ich bei den vielen? Kann ich dann auch das ergreifen? Jesu Blut macht mein Leben rein. Manche fragen sich, wie das wohl mit dem Leib und Blut gemeint ist. Hat die katholische Kirche recht, die behauptet, dass sich das Brot und der Wein in den Leib und das Blut Jesu verwandeln? Die reformierten Theologen in der Schweiz haben recht, so sehe ich das, wenn sie damals schon zur Zeit Luthers behauptet haben, dass der Herr Jesus oft in Bildreden gesprochen hat. Er bezeichnete sich als Tür, als Weinstock, auch als Hirten, obwohl der Herr nie den Beruf des Schäfers ausgeübt hat. So auch hier sollen wir eine Bildrede annehmen. Zum anderen sitzt ja der Herr Jesus auch leibhaftig vor ihnen und sein Blut fließt noch in seinen Adern, während er es gesprochen hat. Auch das Blut, was sie trinken, soll ja erst noch vergossen werden, Zukunft. Somit ist es klar, dass wir nicht den Körper noch das Blut von Jesus essen oder trinken, sondern Brot und Wein symbolisieren die Tat am Kreuz, wo der Herr Jesus an seinen Leib die Sünde ans Holz trug und mit seinem Blut, das heißt mit seinem Leben, dafür bezahlte. Dass der Herr im Reich Gottes wieder Wein trinken wird, macht er hier deutlich. Ich denke, dass hier das noch kommende tausendjährige Friedensreich gemeint ist, welches in der Offenbarung Kapitel 20 thematisiert wird. Was fällt auch hier auf? Dass die Worte mit euch fehlen, die im Matthäusevangelium zum Beispiel stehen. Auch das bekräftigt nur, dass Markus seinen Lesern auch nahelegt: Möchtest du dabei sein? Der Herr Jesus wird diese Zeit auf jeden Fall erleben. Aber wie ist das mit dir? Wo wirst du sein? Ich gebe mich für viele. Da die Jünger genommen haben, heißt es auch, ich gebe mich für euch. Ihr sollt leben. Schauen wir uns noch den letzten Abschnitt an. Da heißt es, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben würde oder müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle. Gerade haben sich die Jünger erneut zu dem Herrn Jesus bekannt, durch das Essen und Trinken, und damit deutlich gemacht, wir leben mit dir, Herr Jesus. Wir wollen dich. Du bist nicht nur unser Lehrer, du bist auch unsere Rettung. Wir vertrauen dir. Und dann gab ihnen der Herr einen Blick in die nahe Zukunft. Ihr, die ihr euch zu mir und meinem Werk bekannt habt, ja, ihr werdet euch an mir ärgern. Und zwar noch heute, heute Nacht. Dann, wenn sich die Worte Gottes, die Heilige Schrift erfüllen wird, dann werdet ihr euch so ärgern, dass ihr als meine Schafe euch zerstreuen werdet. Anstoß nehmen heißt sich ganz stark ärgern. Und dann kommt ein Satz, welchen die Jünger in großer Regelmäßigkeit immer wieder überhören. Ja? Nach meiner Auferstehung. Ja? Hier. Der Herr hat des Öfteren von seinem Tod und von seiner Auferstehung gesprochen, wobei die Auferstehung des Herrn von den Jüngern irgendwie ausgeblendet wurde. Das ist für mich sehr seltsam. Überhaupt, die Jünger geben mir Rätsel auf. Sie halten das Abendmahl, welches ja den Tod des Herrn im Mittelpunkt hat, und können das nicht in ihrer Wirklichkeit dann umsetzen. Der Anstoß, den der Herr Jesus meint, ist ja seine Gefangennahme und die darauf folgende Kreuzigung. Aber vielleicht sind wir Menschen so. Wenn es uns dann tatsächlich betrifft, dann handeln wir manchmal anders, als wir es sonst vorgeben. Das kann sein, wenn wir an die Grenze geführt werden. Eine Grenze kann sein, dass man seinen Job verliert, wenn man sich nach christlichen Maßstäben ausrichtet, zum Beispiel Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Eine Grenze kann auch sein, wenn wir auf dem Totenbett liegen und wissen, es geht nur noch in eine Richtung. Wie werden wir diese Stunden erleben? In einer getrosten Lage mit dem Wissen, der Herr Jesus, an den ich die ganze Zeit glaube, der hat alles gut gemacht und ich bin jetzt auf dem Weg in das Reich Gottes. Er hat ja für mich den Himmel erkämpft. Oder bin ich in dieser Zeit ein Häufchen Elend, das nicht mehr weiß, wie es jetzt weitergeht? Wie waren jetzt die Jünger drauf, als sie hörten, dass sie sich an Jesus ärgern würden? Petrus macht den Anfang und machte sofort klar, naja, die anderen, für die kann ich ja jetzt nicht sprechen, aber es könnte sein, dass der ein oder andere schwächelt, ich nicht. Jesus, auf mich kannst du dich verlassen, sage ich dir, jetzt. Ich gehe sogar für dich in den Tod. Die anderen standen da auch nicht nach und erklärten alle das gleich. Ich doch nicht. Dem besonders selbstsicheren Petrus sagte dann noch der Herr, dass er ihn dreimal sogar noch in dieser Nacht verleugnen wird. Petrus widerspricht, möchte dem Herrn klar machen, dass es anders ist. Ja, so ist es der Mensch. Wisst ihr noch, wie die Jünger zuerst in ihrem Herzen dachten, als der Herr sagte, dass einer von ihnen ihn verraten wird? Sie fragten, bin ich es? Ihr Versagen bei der Fußwaschung noch vor Augen machte sie demütig und sie misstrauten sich sogar selbst. Oh, hätten sie doch diese Einstellung behalten, das stolze Ich doch nicht, schneidet nur dem Malchus das Ohr ab. Das Ich doch nicht lässt mich hochmütig werden, ja, wie Petrus, auf die anderen sogar etwas runterschauen. Und das nach dem Abendmahl, also in der heiligsten Stunde, die sie erlebt haben, nach dem Abend, ja, nach dieser glaubensstärkenden Handlung kam das. Aber über aller menschlich und sündigen Schwäche steht das Wort des Herrn. Ich für euch. Und das ist mein Bund mit euch. Und vertraut mir. Ich stehe zu meinem Bund, sagt der Herr Jesus. Ich habe diesen Bund mit meinem Blut geschlossen. Bist du in diesem Bund von deiner Seite eingetreten? Gilt er auch für dich? Amen.